So, hi, come on, puh. Ich brauche eigentlich jetzt ab jetzt immer Taschentücher hier, mir wird immer heiß. Willkommen in einer verdammt heißen neuen Folge. Die Outtakes. So, okay, jetzt Butter bei die Fische. Leute, es wird ernst. Herzlich willkommen in der 18. Podcast-Folge von Amazing 15. Herzlich willkommen in der 18. Folge unseres Podcasts. Und es geht heute, genauso wie beim letzten Mal, um das Thema Diagnose. Weil es verdammt viele Menschen interessiert, gleichzeitig auch sehr, sehr viele aufregt. Und es gibt unglaublich viele Meinungen. Ihr kennt es wahrscheinlich meine so ziemlich, falls ihr euch die Folge 17 schon angehört habt. Ich bin pro Diagnose. Übrigens in allen Bereichen des Lebens. Jetzt gar nicht so, weil ich alle Menschen sozusagen in irgendeine Schublade stecken möchte oder sozusagen Krankheit stigmatisieren möchte, sondern eine Diagnose ist aus meiner Sicht sowas Ähnliches wie eine Analyse, sowas wie der Beginn von Wissenschaft, sowas wie der Sache zu beginnen, auf den Grund zu gehen. Und das wiederum bringt unendlich viele Möglichkeiten zum Vorschein, die man sich davor so nicht überlegen getraut hat oder nicht zulässt. Aus meiner Sicht schafft eine Diagnose Verhaltensweisen von der Persönlichkeit zu trennen. Und das wiederum schafft den Freiraum, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn eine Person mit einer Unverträglichkeit zum Beispiel gegenüber Knoblauch reagiert, heißt das nicht, dass sie hysterisch oder pingelig oder wie auch immer ist, sondern sie kann Knoblauch vielleicht einfach nicht verdauen oder verstoffwechseln. Und wenn sie es versucht, dann geht es ihr dabei nicht gut. Oder wenn es wirklich ein allergischer Schock ist, muss sie tatsächlich im Krankenhaus behandelt werden. Und das aus meiner Sicht schafft eine Diagnose zu verhindern, denn man befasst sich damit, man erkennt es und dann kann man sozusagen auch Therapiemaßnahmen bzw. Ernährungsanpassungen sich überlegen, damit man in Zukunft vielleicht die Möglichkeit hat, Knoblauch in kleinen Dosen zu vertragen oder eben einfach vorab zu sagen, ich vertrage keinen Knoblauch, ist da Knoblauch drin? Und jetzt sind wir wirklich in der Folge. Diagnose Teil 2. Warum sollten wir das tun? Ist also eine Diagnose im neurodivergenten Spektrum ein Karrierekiller oder vielleicht sogar ein Karriereboost? Ich glaube, es hat das Potenzial für beides, tendenziell eher für Karriereboost, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So sehe ich das. Denn wenn wir wissen, wie unser Stoffwechsel bzw. unser Gehirn funktioniert, dann können wir es relativ gezielt steuern und auch anwenden. Hingegen, wenn wir nicht wissen, welche Momente uns schwierig erscheinen oder triggern oder wo wir Dinge verdrängen, dann kann es sein, dass wir uns oft selbst im Weg stehen. Und wenn eine neurodivergente Diagnose vorliegt, liegt sozusagen auch meistens sozusagen ein Stärkenprofil nahe. Nahe, ganz bewusst gesagt, denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, in einer Diagnose, in so einer ausformulierten Diagnose, steht relativ wenig über Stärken. Meistens ist es aber trotzdem so, dass sozusagen, wenn man die Sache anders betrachtet, auch dahinter eine Stärke liegt. Und das ist sozusagen aus meiner Sicht auch der Karriereboost. Das heißt, bei ADHS, wie bei mir zum Beispiel, wir können uns verdammt gut konzentrieren, nur nicht auf langweilige Dinge. Das heißt, Menschen, die sich erhöhten Aufwand haben, sich zu konzentrieren, könnten auch sehr impulsiv, sehr interessiert, sehr neugierig sein, sehr schnell sich auf Umgebungsanpassungen und Situationsänderungen kalibrieren können. Und das wiederum ist eine große Stärke. Zusammengefasst wahrscheinlich unter Neugierde, Flexibilität und Spontanität, was ja per se es nicht Schlechtes ist. Und in einer Diagnose wird sozusagen nur ausgewertet, wie weit sozusagen die Abweichung von der Norm ist. Was ist jetzt die Norm? Naja, das ist der Durchschnitt von sozusagen einem Schnitt der gesamten Bevölkerung. Und das ist dort sozusagen ein Referenzwert vorgesehen. Mehr ist es aus meiner Sicht erstmal nicht. Und die Stärken daraus abzuleiten ist etwas, was ganz entscheidend ist, um am Ende sozusagen in Richtung Karriereboost zu gehen. Aber bevor wir hier diesen Sprung wagen, aus meiner Sicht ist noch eine Sache wichtig, ein Feststellbescheid. Das heißt, wenn du eine Diagnose erhältst im neurodivergenten Spektrum, übrigens dasselbe auch bei Diabetes oder bei einem Bandscheibenvorfall oder bei einer anderen physischen Erkrankung, ist das sozusagen manchmal eine Krankheit, eine temporäre und manchmal eine chronische und manchmal eine, die dauerhaft bleibt. Und ich glaube, dass jede Krankheit oder jede Besonderheit, die man sozusagen in seinem Leben erlangt, am Ende auch zur persönlichen Weiterentwicklung und auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung führt. So, ein Feststellbescheid ist nichts anderes, der sozusagen bewertet, wie stark diese Erkrankung sich auswirkt als eine Beeinträchtigung, eine Behinderung, einen besonderen Aufwand. Und das ist insofern wichtig aus meiner Sicht, dass man sich damit für sich selbst auseinandersetzt und lernt, wie stark wirkt sich meine Besonderheit für mich als eine Bereicherung und als eine Belastung aus. Und wenn das einen bestimmten Prozentsatz im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überschreitet, zum Beispiel mehr als 30%, mehr als 50%, mehr als 70%, dann ist das ein Indiz, der einerseits natürlich schmerzhaft ist. Und wenn man es schafft, die erste Schrecksekunde aus meiner Sicht zu überwinden, dann ist es eine Umarmung an sich selbst, wie resilient und wie leistungsfähig und diszipliniert man ist, dass man trotz dieser, wenn ihr erlaubt, Einschränkung, diese herausragenden Ergebnisse und Ziele in seinem Leben erreicht oder erreicht hat. Und das ist ein Feststellbescheid, der hält fest, wie stark die eigene Diagnose im Vergleich zu anderen Menschen das Leben, die Arbeit, das soziale Umfeld beeinträchtigt. Und das heißt Feststellbescheid in Österreich. Nennt man auch eine Behinderungsbescheinigung und so weiter. Warum braucht es das? Der Gesetzgeber hat hier vorgesehen, dass es sozusagen für Menschen, die einen Feststellbescheid haben, eine Steuerbegünstigung gibt, da wir einen erhöhten Aufwand haben können in Bezug auf Nahrungsmittel, Anpassungen, Therapie, Aufwand. Und ich finde es relativ fair, dass es das gibt, denn wenn du einen höheren Aufwand hast, warum sollst du dann nicht auch sozusagen eine Vergünstigung haben beziehungsweise eine Rückvergütung? Wenn ihr mir an dieser Stelle ein paar lustige Momente erlaubt, im ADHS-Spektrum geben wir permanent mehr Geld aus. Warum sollen wir dann nicht auch steuerbegünstigt werden? Also, die wenigsten von uns schaffen es, wenn wir die Waschmaschine einschalten, sie gleich nach dem ersten Durchgang aufzuhängen. Deswegen vergessen wir sie drin, dann wird sie sauer, dann schalten wir sie nochmal ein. Manche von uns machen das 3-mal, 5-mal, 7-mal. Und ja, das sind mehr Kosten. Das sind wirklich mehr Kosten. Waschmittel, Strom und natürlich auch sozusagen nicht so die Wahrnehmung, dass wir auch wirklich irgendetwas auf die Reihe kriegen. Aber wir kaufen zum Beispiel auch Dinge, ein Buch, nehmen uns das wirklich vor, das zu lesen, dann sieht das eine Freundin oder einen Freund bei uns und wir verleihen dieses Buch noch, bevor wir es selber gelesen haben, vergessen dann natürlich, wem wir es geliehen haben und kaufen es uns nochmal. Das sind so Dinge, wie wir einfach Geld ausgeben oder wir kaufen uns Dinge, die uns glücklich machen, die wir aber gar nicht brauchen und wir haben dann ganz viele Dinge, die uns glücklich machen und dann verbringen wir Zeit damit, die in Ordnung zu halten. Aber es ist ein Thema und deswegen sollte man aus meiner Sicht auch in seinem Job über ein Coming-out nachdenken. Und hier auch nochmal eine sprachliche Feinheit. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Outing und einem Coming-out. Ein Outing ist etwas, was sozusagen von außen passiert, das man selbst nicht entscheiden kann. Das heißt, das bedeutet eigentlich, jemand outet dich ohne dein Zusprechen oder ohne deine Zustimmung. Und ein Coming-out ist das Gegenteil. Das heißt, ich bestimme und ich zeige mich mit meiner Besonderheit. Und ein Coming-out im Job ist aus meiner Sicht insofern essentiell für einen Karriereboost, weil mein Umfeld, mein Team, mein Chef, mein Vorgesetzter handlungsfähiger wird, wenn ich mich offen zeige in Bezug auf meine Besonderheit. Das heißt, auf die Frage, muss ich es meinem Chef bekannt geben oder sagen, dass ich im neurodivergenten Spektrum bin? Natürlich nicht. Man muss einmal gar nichts. Wirklich. Weil beim Müssen ist bei mir auch ganz schnell aus. Darf ich? Sollte ich? Macht es Sinn für andere, für mich? Ja, absolut aus meiner Sicht. Denn es braucht für viele Menschen im neurodivergenten Spektrum auch für mich wenig Anpassungen, damit es wirklich gut funktioniert. Aber wenn ich diese Anpassungen verschweige, dann kann es für beide Seiten sehr, sehr hart und anstrengend werden. Und manchmal glaubt man ja, wenn man es dem Chef anvertraut, reicht das vielleicht? Oder der Vorgesetzten? Oder ich glaube auch, dass es das Team zu einem gewissen Grad wissen muss. Und allein um das eigene Verhalten besser zu verstehen. Und natürlich ist es ein Stück weit komisch, desto länger man zusammengearbeitet hat, dann glaubt man irgendwie, ich kann doch jetzt nicht einfach aus dem Nichts heraus sagen, ich bin neurodivergent. Der Punkt ist, ich glaube, dass wir besondere Fähigkeiten haben und im sozialen Umgang auch so unsere Besonderheiten mitbringen, dass sich die meisten Kollegen und Vorgesetzten auch schon so ihren Teil gedacht haben. Vielleicht sind sie hier auf dem falschen Dampfer und haben sich auch Dinge überlegt, die nicht ganz so stimmen. Aber per se kennt man uns als Gesamtpaket. Egal wie gut wir Masking betreiben, wir bleiben besonders. Und wenn sozusagen diese Besonderheit auch manchmal, bei mir ist das so, ich kann auch echt sprunghaft sein, dürfen das die Kollegen einordnen. Sobald sie es wissen, können sie damit umgehen oder ich gebe ihnen die Möglichkeit, damit umzugehen. Und wenn ich nicht sprunghaft sein soll, dann können wir gemeinsam zum Beispiel eine Struktur für ein Meeting oder für eine Podcast-Folge finden, die mir mehr dabei hilft, am Weg zu bleiben. Aber ja, was mache ich denn, wenn ich als Führungskraft draufkomme, dass ich im neurodivergenten Spektrum bin? Halleluja, das ist eine Frage. Ich war schon lange Führungskraft und wusste nicht, dass ich neurodivergent bin. Und ich habe sehr, sehr stark gegen mich selbst gearbeitet und habe Dinge von mir verlangt auf eine Art und Weise, wie ich sie hätte nicht bewältigen können. Ich habe maximal immer so 60-70% geschafft und dabei habe ich mich extrem schlecht gefühlt. Und jetzt komme ich auf wie. Also wie sage ich das denn? Ich glaube gar nicht so, dass es so stark damit zusammenhängen muss, dass es eine Diagnose ist. Wenn ihr mich ganz persönlich fragt, glaube ich schon, dass es cool wäre, aus verschiedenen Gründen zu sagen, dass es hier eine neurodivergente Diagnose gibt. Aber wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr sozusagen auch hergehen und nur darüber sprechen, dass bei euch manche Dinge anders funktionieren. Zum Beispiel, ich kann mich einem Thema besser widmen, wenn du mir schriftlich etwas zusammenfasst, dass ich mich vorher einlese und wir dann ein Meeting machen. Ansonsten kann ich in dem Meeting ohne Vorbereitung nur ungefähr 20-35% meiner geistigen Power zur Verfügung stellen. Das ist für viele Personen im Autismus-Spektrum oft sozusagen eine ganz wichtige Grundlage. Für uns im ADHS-Spektrum, in meinem Fall, ich muss mit jemandem reden, mit jemandem meine Idee oder meine Gedanken besprechen. Dann erst fange ich an, meine eigenen Gedanken zu hören und zu integrieren. Und komischerweise geht es dann viel schneller. Das heißt, wenn ich jetzt mich auf eine Art und Weise vorbereite, die meinem Denkstil oder meiner Besonderheit entsprechender ist, kann ich auch schneller zum Ergebnis kommen, also schneller arbeiten. Und deswegen macht es extrem Sinn, wenn du dein Gegenüber, dein Team, deine Kollegen oder deinen Vorgesetzten darüber informierst, aus meiner Sicht. Wie? Indem du vielleicht in 2 oder 3 Sätzen die Diagnose erklärst. Also was ist ADHS in 3 Sätzen? Was ist Autismus in 3 Sätzen? In welchen Stärken oder Verhaltensweisen sieht man das bei dir in der Zusammenarbeit? Und wie kann man das gemeinsam als echte Stärke einsetzen? Als letzter Punkt, was für wenige Anpassungen brauchst du, damit es für dich ein bisschen besser klappt? Und da sind wir schon bei dem Punkt, was folgt denn danach? Was kann denn passieren, wenn du ein Coming-out hattest, wenn du darüber gesprochen hast, dass du im neurodivergenten Spektrum bist und deine Kollegen damit überrascht oder vielleicht sogar entlastest? Da geht es dann meistens um den Arbeitsplatz oder um Meetingstrukturen, aber was ist denn sozusagen ein gehirngerechter Arbeitsplatz? Und ich finde das Wort neuroinklusiv, gehirngerecht extrem schön, weil ich sage euch was, alle Dinge, die wir im neurodivergenten Spektrum einfordern, helfen meistens allen Kollegen und allen Mitarbeitern. Wir sind nur sozusagen die Vorhut, die Menschen, die das einer der wenigen ansprechen. Für mich ist es zum Beispiel eigentlich wirklich cool, wenn ich ein Einzelbüro hätte. Jetzt könntet ihr sagen, naja, du bist ja Chefin, mach dir das doch. Wir haben wenige Einzelbüromöglichkeiten und wenn wir diese haben, dann nutze ich diese meistens als Fokusraum für alle. Denn alle Mitarbeiter brauchen einen Fokusraum. Und wenn man sich so meinen Arbeitstag anschaut, bin ich meistens in Meetings. Das heißt, ich sitze ja eh nicht in meinem Einzelbüro oder ich würde nicht in meinem Einzelbüro sitzen. Und wenn das meins wäre, dann würde sich da keiner hintrauen zu setzen, wenn sie Fokusarbeit machen würden. Das heißt, ein neuroinklusiver Arbeitsplatz hat eine Möglichkeit, fokussiert zu arbeiten. Und für Personen im Spektrum ist das oft ein Arbeitsplatz, wo zumindest eine Wand im Rücken ist oder eine Abschirmung, wo es auch eine Möglichkeit sich gibt, geräuschtechnisch abzugrenzen bzw. das Licht zu dimmen. Das sind, glaube ich, jetzt mal die 3 effektivsten Methoden, um uns Möglichkeiten zu verschaffen. Noise-Canceling-Kopfhörer ist in 2 Richtungen aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Idee, vor allen Dingen, wenn sie sozusagen über dem Ohr liegen, dass sie einem Kollegen, der gerade vorbeigibt, die Möglichkeit gibt zu sehen, dass du gerade fokussiert arbeitest und dich auch nicht ansprichst und andererseits dich selbst abzuschirmen. Für mich hilft es wirklich, dass ich das dann auch spüre. Das ist für mich wirklich ein anderer Moment und oft habe ich dieses Noise Cancelling eingeschaltet, ohne Musik zu hören. Einfach nur, dass es ruhiger wird. Ruhiger in meiner Umgebung und damit wird es auch für mich ruhiger in meinem Kopf. Und der 2. Punkt ist, für manche Menschen ist es aus meiner Sicht auch fast nicht möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den Arbeitsplatz zu kommen. Dass der Arbeitsweg, also öffentliche Verkehrsmittel in der Früh und am Abend, auch Reize bedeuten. Und für manche von uns bedeutet das ein höheres Homeoffice-Möglichkeit, damit man besser fokussiert arbeiten kann, weil für manche von uns ist nach so einem Straßenbahn der Tag schon 20-30% geringer in der kognitiven Leistung. Ich fahre nicht öffentlich, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht aus vielen Gründen. Geruch, Geräusch, mir wird schwindelig und alle möglichen Zustände. Ich fahre mit dem Auto oder ich gehe zu Fuß. Das sind die zwei Methoden, die ich kann. Und alles andere würde mich wirklich anstrengen. Für längere Zugstrecken geht das schon, aber dann bin ich wirklich ein Einzelsitzplatz und so. Ob man jetzt wirklich das einfordern kann, sozusagen, kann ich einen neuroinklusiven oder neurodivergenzgerechten Arbeitsplatz einfordern? Das mit dem Einfordern finde ich immer so eine recht schwierige Sache. Prinzipiell geht das natürlich. Dazu brauchst du einen Feststellbescheid. Dieser Feststellbescheid muss bei deiner Firma vorliegen. Das heißt, sie müssen auch alle darüber Bescheid wissen. Der andere Zugang ist, wenn du benennen kannst und davon auch überzeugt bist, dass du effektiver arbeiten kannst, dann glaube ich, ist das nicht, kann ich es verlangen, kann ich es sozusagen im gemeinsamen Ziel. Ist ein angepasster Arbeitsplatz, führt es dazu, dass wir gemeinsam als Team, als Unternehmen bessere Erfolge erzielen. Und an dieser Stelle, glaube ich, hört uns jeder zu. Die allermeisten, sofern diese Anpassungen möglich sind. Räumlich. Und wenn nicht, dann muss man da vielleicht hier eine Flexibilität finden in Richtung Homeoffice oder einen anderen Weg finden. Kreative Lösungen gibt es aus meiner Sicht auch. Ich habe zum Beispiel auf meinem Arbeitsplatz keine Arbeitsplatzabgrenzungen in der Art und Weise, sondern ich habe halt das mit Pflanzen so weit gestaltet, dass ich halt die Person, die vor meinem Arbeitsplatz sitzen, ich nicht so genau sehe, beziehungsweise ich habe Features auf meinem Arbeitsplatz, die meinen Fokus immer wieder sammeln, oder ich habe meine Monitore so aufgestellt, dass mein Blickfeld auf eine bestimmte Art und Weise fällt, dass ich sozusagen in meinem peripheren Blickfeld nicht das Fenster sehe und auch nicht, was sich außerhalb des Fensters tut, weil sonst lenkt es mich ab. Was mir auch hilft zum Beispiel, ist meine Brille. Meine Brille begrenzt mein Sichtfeld, und wenn ich Tage habe, wo ich sehr, sehr fokussiert sein darf oder möchte, dann nehme ich Brillen mit sehr großem Rand, weil das begrenzt mein Sichtfeld, und dann kann ich mich sozusagen besser auf das, was vor mir liegt, konzentrieren und nicht, was links und rechts vor mir ist. Aber wiederum, andere mögen Brillen mit Rändern überhaupt nicht. Es gibt sowas wirklich Lustiges, was mir vor kurzem erst aufgefallen ist. Ich glaube, das machen außerdem nur ADHS-Menschen, dass sie prokrastinieren, wenn sie auf die Toilette müssen. Was heißt denn prokrastinieren überhaupt? Das heißt, dass man Dinge aufschiebt auf später, unendlich, bis sie sozusagen nicht mehr aufschiebbar sind. Und wir machen das zum Beispiel, wenn wir pinkeln müssen. Wir glauben echt, dass es gescheit ist, dass wir das aufschieben. Das heißt, wir machen noch ein Meeting und noch ein Meeting und noch ein Meeting und müssen eigentlich schon längst aufs Klo und schieben auch diesen Gedanken immer wieder weg. Das heißt, ich habe zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz solche kleinen Notizzettel, die mich daran erinnern. First things first. Ja, also wenn ich trinken, also die Grundbedürfnisse muss ich einfach vor einem Meeting gecheckt haben, dann kann ich einfach mehr Leistung abrufen. Und jetzt bin ich bei den Erinnerungen. Je nachdem, wie stark ihr im ADHS- oder Autismus-Spektrum seid, kleinere Arbeitspakete helfen. Das heißt, nicht 2 Stunden durcharbeiten fokussiert, sondern 25 Minuten, 3 bis 5 Minuten Pause und dann wieder 25 Minuten. Da arbeitet ihr tatsächlich produktiver, fokussierter, als wenn ihr diese kleinen Pausen nicht macht. Warum? Der Punkt ist, dass wenn man so 20, 25 Minuten an einer Sache arbeitet, ist man gerade wirklich an einem guten Punkt meistens und kommt gut voran. Und man unterbricht die Arbeit an einer Stelle, wo sie gerade richtig Spaß macht und so richtig in den Flow kommt. Wenn man es dann schafft, dass man wirklich nur ganz kurz Pause macht, zum Beispiel aufs WC zu gehen oder sich was zu trinken zu holen oder eine kleine Rücksprache zu halten oder einfach nur aufzustehen und auf und ab zu gehen oder Ukulele spielen oder einen Song hören oder was auch immer, steigt man an einer Stelle in die Arbeit wieder ein, wo sie vorher richtig Spaß gemacht hat. Und das ist ein effektiver Dopaminbringer. Hingegen, wenn du arbeitest bis zur völligen Erschöpfung und es ist leider immer noch nicht fertig und jetzt machst du eine Pause, weil du es einfach nicht mehr kannst, der Aufwand sozusagen wieder zurückzufinden ist derart viel größer, als wenn du es in kleinen Sequenzen machst. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr relevant, wenn wir darüber sprechen, gehirngerechtes Arbeiten möglich zu machen. Es liegt auch viel bei uns, dass wir selbst gestalten können, dass jetzt nicht zwangsläufig beim Arbeitgeber ist. Und desto genauer wir darüber Bescheid wissen, desto besser können wir es auch sagen. Oh, ich merke, ich kann so viel mehr über das Thema Diagnose und Anpassungen sprechen, dass wir wahrscheinlich eine Stunde Podcast machen würden daraus. Aber wir haben ja gesagt, 25 Minuten zuhören ist cool. 25 Minuten fokussiert ist cool. Deswegen müssen wir schauen, dass wir da auch irgendwie mit dieser Podcast-Folge hinkommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Fragen habt dazu, beziehungsweise Inputs habt, welche Themen wir beleuchten sollen oder welche Erfahrungen von euch wir mit einbauen können. Schreibt uns an dieser Stelle wirklich gerne. Ich habe tatsächlich wen im Team, mehrere sogar, die viel zuverlässiger lesen als ich und auch beim ersten Mal lesen, dass die Aussage verstehen. Gerne auch teilen, falls ihr so nicht wisst, wie ihr sagt, dass ihr vielleicht doch im Spektrum seid, ist es irgendwie auch eine smarte Idee, unseren Podcast zu empfehlen. So, hör mal rein, vielleicht erkennst du mich wieder da drin. Ja. Und um euch einen ganz, ganz kleinen Ausblick zu geben und vielleicht auch dazu zu motivieren, weiter bei uns dran zu bleiben oder überhaupt erst einzusteigen, wir haben etwas geschafft, was ich mir geträumt habe, aber nicht wusste, ob es so schnell klappt. Wir haben eine Hörerin erreicht, die mit uns nächste Woche eine Podcast-Folge aufnimmt. In diesem Sinne, ihr merkt es schon, ich schwafel. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Podcast-Folge rauskomme, genauso wenig, wie ich wusste, wie ich reinkomme, aber es ist an der Zeit, Tschüss zu sagen oder auf Wiederhören, weil wir uns bald wiederhören. Und ich freue mich wirklich mittlerweile stellenweise sehr, dass wir uns hier mal wieder treffen und ich Dinge erzählen darf, die ich mir oft nur denke. Aber an dieser Stelle, macht was draus, verändert die Welt oder lasst sie so, wie sie ist. Was auch immer euch gefällt. In diesem Sinne, over and out, eure Anna. Sternchen.